von der Berlinale. Das ist ja ein Erwachsenenfilmfestival. Und klar, beide tragen den Namen Festival mit im Titel. Aber der Unterschied ist, glaube ich, der entscheidende. Also einmal natürlich, dass Kinder hier selber über ihre Filme entscheiden. Das ist und bleibt einfach ein unschlagbares Argument. Das ist bei Erwachsenen ist es eben so, dass da so eine ausgewählte Jury, Filmkritiker oft oder Filmschaffende in irgendeinem Fall und einen ganz anderen Blick haben. Und dann nehmen wir jetzt mal die Berlinale. Das ist natürlich so, dass im Wettbewerb, also das ist eine Sektion der Berlinale, vor allen Dingen Weltpremieren gezeigt werden, während der Goldene Spatz eher sowas ist wie eine Bestandsaufnahme. Also was ist im vergangenen Jahr, in den letzten 12 Monaten im Fernsehen, im Streaming-Bereich, im Gaming-Bereich gelaufen? Wie so ein Überblick eigentlich, und dass man mal sieht, was entsteht so an Produktion. Und das sind dann nicht unbedingt Weltpremieren oder Europapremieren wie auf der Berlinale. Es kann sein, dass es eben so Länderpremieren gibt. Wir haben ja gesagt, 2 Filme gehören in diesem Jahr mit dazu. Einmal der Eröffnungsfilm Plitsch Platsch Forever und noch der Film Koschka von Bernd Saling, auch der erfährt hier in Erfurt dann seine Premiere. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ein etwas anderer Ansatz. Aber ganz interessant, wenn man sich eben für die Art von Film interessiert, und das ist ja die hohe Kunst, für Kinder ein Programm zu machen, kriegt doch mal so mit, wo stehen wir da eigentlich in Deutschland?
Beim Goldenen Spatzen werden Filme prämiert in jedem Jahr, wie bei jedem Filmfestival auch. Ich erinnere mich, letztes Jahr war es auch das Geheime Stockwerk, der dann auch sehr oft gezeigt wurde und großen Erfolg feiern konnte. Wie ist das denn allgemein auch mit den anderen Filmen vom Goldenen Spatz? Was bleibt da übrig? Wie erfolgreich sind sie später im regulären Kinoprogramm? Ist das immer so ein großer Hype wie bei das Geheime Stockwerk oder fallen die dann auch mal hinten runter?
Ja, sie fallen manchmal auch ein bisschen runter, aber das muss man sagen, ist auch bei Erwachsenenfilmfestivals mitunter so, dass es gibt so Festivalfilme, die dann wirklich so einen Lauf haben, bei Festivals immer wieder gezeigt werden und die es dann aber nicht schaffen, den Sprung so richtig ins reguläre Kinoprogramm. Um mal ein Beispiel zu nehmen von einem Erwachsenenfilm, also der Film Gelbe Briefe von Ilka Çatak hat jüngst jetzt den Goldenen Bären gewonnen bei der Berlinale und der lief kurz danach eigentlich im Kino an, aber eigentlich haben die Leute schon wieder vergessen, dass der Film überhaupt lief, da hat er auch keine guten Besucherzahlen. Und um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, wir mochten ja beide sehr den im vergangenen Jahr großen Gewinner, das Geheime Stockwerk, und da war es ja auch so, der hatte wirklich dann, der lief ja im Juni beim Goldenen Spatzen, ein sehr guter Film über eine Zeitreise eines Jungen ins Jahr 1938 ins Dritte Reich. Und dann lief er dann aber eine ganze Weile gar nicht mehr. Dann lief er dann im Januar im Rahmen von einem pädagogischen Programm nochmal im großen Kino am Auschwitz-Gedenktag. Da haben wir ihn ja beide nochmal gesehen. Und erst jüngst lief er mal für wenige Tage in Erfurt im Kinoclub und zum Bundesstaat. Ich habe da mal geschaut, lief er in Thüringen wirklich nur im Weimar im großen Kino. Also mit anderen Worten, obwohl der Film diese Preise bekommen hat, ist er eben leider so ein bisschen vergessen. Aber deswegen, das ist dann wieder mein Gegenargument, umso schöner die Filme eben auch in großer Runde beim Festival zu sehen. Ich will noch ein anderes Beispiel kurz bringen, weil mich der Regisseur Bernd Saling sehr beeindruckt hat. Der hat für mich letztes Jahr mit den besten Filmen mitgezeigt, mit Ab morgen bin ich mutig, die Geschichte eines 12-Jährigen wird in der ersten Liebe ganz brutsam erzählt. Und ich erzähle deswegen das so genau, weil auch dieser Film ist dann so ein bisschen untergegangen. Der ist in Thüringen dann gar nicht mehr gelaufen. In Leipzig ist er für wenige Tage gelaufen. Und dann wurde er leider ein bisschen vergessen. Und Bernd Saling wusste das auch, dass der wahrscheinlich nur auf Festivals funktioniert. Und das Schöne finde ich aber, dass Bernd Saling auch in diesem Jahr wieder mit dabei ist mit dem neuen Film Koschka. Das ist der Film mit der streunenden Katze. Und auch da kann ich nur deswegen empfehlen, Koschka sich anschauen. Ich vermute, wenn es wieder so gut wird wie Ab morgen bin ich mutig, lohnt sich das, weil das ist für mich immer das Argument, die Filme mitzubesuchen vom Goldenen Spatzen. Wer weiß, wann man sie nochmal sieht. Manchmal im Fernsehen, manchmal beim Kika, manchmal aber hier in Erfurt gar nicht mehr.
Und neue Filme stehen in den Startlöchern für den diesjährigen Goldenen Spatzen, das Kindermedienfilmfestival. Das komplette Programm könnt ihr euch bald anschauen unter goldenerspatz.de. Am 7. Juni beginnt der Goldene Spatz, am 10. Juni dann auch in Gera. Und wir hier
in
von
Erfurt dann, genau.
Ja, pardon, genau, 7. Juni in Erfurt, genau, und 3 Tage später. Ist es so rum richtig?
Ja,
genau. Sagen wir es nochmal richtig.
Ja, also erst geht's in Gera los und dann ab Mittwoch ist er dann auch in Erfurt zu sehen. So und da sind wir von Radio Frei auch mit vor Ort und werden 4 Stunden dann live berichten von 14 bis 18 Uhr.
Könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Am 10. Juni, am Mittwoch, 4 Stunden lang Live-Sendung aus dem CineStar vom Kinderfilmfestival Goldener Spatz. Vielen Dank, Reinhard, dass du uns diese Töne mitgebracht hast, gestern von der Pressekonferenz zum Goldenen Spatz, und wir haben gesprochen über die Filme der Woche. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und wir enden musikalisch mit einem Künstler, der auch im Kino zu sehen und zu hören ist. Ich bin mir sicher, ihr habt schon mal was von ihm gehört. One threw a party in the county.
county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Come on and do the jail hard rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block.
Musik von Elvis Presley, Jailhouse Rock, und ab heute, ab Donnerstag, ist ein Konzertfilm im Kinoclub Erfurt zu sehen, Elvis Presley in Konzert, ein Film von Baz Luhrmann. Der hat vor 4 Jahren schon ein Biopic zu Elvis Presley gemacht und schiebt jetzt nochmal diesen Konzertfilm hinterher.
Ja! Oh, oh, oh.
Was?
Ja!
Oh, oh, oh.
Was?
Ja!
Ihr hört das Unterdessen-Magazin am Donnerstag, den 30. April hier auf Radio Frei und mit Christine am Mikrofon. Wir haben uns jetzt viel Zeit genommen für die Filme der Woche, weil ab heute neue Filme anlaufen. Ich möchte dennoch auch noch einen Blick werfen auf ein sehr kleines Kino hier in Erfurt. Die Rede ist vom Schambrowski. In der Magdeburger Allee 90 ist das Schambrowski zu finden und da läuft heute Abend am Donnerstag auch ein Film. Er heißt Suleimans Geschichte. Ein Film von Boris Leukine aus dem Jahr 2024 und der Film dreht sich rund um das Thema Arbeit, passend zum Morgen, zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, der Arbeiterinnenbewegung. Im Film Suleimans Geschichte geht es um Sphären der Arbeit, genauer gesagt um den Bereich der Essenslieferung. Wir werfen einen Blick auf Suleiman, der ist Essenslieferant und er stammt aus Guinea, versucht in Frankreich einen Asylantrag zu stellen. Er hat aber keinen Pass, braucht dringend Geld, um eben an Papiere zu kommen. Und um an Geld zu kommen, schlägt er sich halt durch als Fahrradkurier, als Essenslieferant in Paris. Und er hat Zeitdruck, denn er hat nur 48 Stunden Zeit bis zu seinem entscheidenden Termin beim Amt für Migration. Suleimans Geschichte heißt der Film. Er läuft heute Abend im Schambrowski. 19.30 Uhr ist Filmbeginn. Und im Schambrowski gibt es auch noch die Reihe Kinoplausch. Und auch da stehen die nächsten Termine an. Dann könnt ihr einen Film sehen am Sonntag, am 3. Mai um 17.30 Uhr läuft der Film Ökonomia, ein Film von Carmen Losmann aus dem Jahr 2020. Ökonomia ist ein Film über die Macht des Geldes. Kinoplausch heißt die Reihe, weil zuerst der Film geschaut wird und danach könnt ihr über den Film ins Gespräch kommen. Zum Beispiel über das Thema, das der Film aufmacht, nämlich das aktuelle Wirtschafts- und Finanzsystem. Ökonomia, der Film läuft am Sonntag, am 3. Mai um 17.30 Uhr im Kino Schambrowski in Erfurt. Und damit beenden wir nun wirklich die Rubrik Filme der Woche für diesen Donnerstag. Neue Filme, neues Programm, dann nächste Woche Donnerstag hier im Unterdessen Magazin mit Reino. Jetzt geht's weiter mit Musik von Blond, So Hot.
Ich lebe mein easy dating life. Ich wünschte nur, es wäre so leicht schon wieder. Macht einer auf korrekt. Wie wird es wohl diesmal sein? Oder lass ich's lieber sein? Ich will doch nur unkomplizierten Sex. Die Red Flags wehen im Wind ab. Ghostet er oder stalkt er mich mal? Geh ich auf Dates, schweb ich in Gefahr? Ich weiß das, doch manchmal hab ich einfach Bock. Im Insta-Postfach. Ich schwör mir täglich, dass ich das nie wieder mitmach. Doch werde wieder schwach, sobald der Sommer Spaßen hat. Die Red Flags wehen im Wind, ah. Ghostet er oder stalkt er mich mal? Geh ich auf Dates, schweb ich in Gefahr? Ich weiß das, doch manchmal hab ich einfach oder stalkt er mich mal? Geh ich auf Dates, schweb ich in Gefahr? Ich weiß das, doch manchmal die Red Flags wehen im Wind, ah. Gaslightet er oder slutshamed mich mal? Geh ich auf Dates, schweb ich in Gefahr? Ich weiß das, doch manchmal hab ich einfach Bock.
Blond sind auch live zu erleben. Am 10. Mai in Erfurt spielen sie im Club Zentral. Ihr habt sie vielleicht schon in Erfurt gesehen. Die großen Fahrzeuge, die über die Straßen fahren, und das steht irgendwie in Verbindung mit diesen kleinen gelben Bubbles, die dann auf den Gehwegen stehen. Diese Bubbles heißen Geophon. Sie empfangen Schallwellen. Und darüber hat sich meine Kollegin Marie unterhalten mit Ingo Raufuß. Und ich sage das deshalb, weil nämlich diese Fahrzeuge, die Messungen machen, sich jetzt mehr und mehr Richtung Innenstadt bewegen. Ihr also diese Fahrzeuge häufiger jetzt in der Erfurter Innenstadt hören werdet und sehen werdet. Dann kann es auch hier und da mal zu Einschränkungen kommen im Straßenverkehr, wenn die Messfahrzeuge da lang fahren. In der Regel Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr rutschen diese Vibrotrucks immer weiter auf der Straße vor, wahrscheinlich bis zum 15. Mai. So kündigen es zumindest die Stadtwerke Erfurt an. Tja, und was messen diese Vibrotrucks eigentlich? Das hat, wie gesagt, Marie mit Ingo Raufuß besprochen. Ingo Raufuß von den Erfurter Stadtwerken. Er hat erklärt, wie diese 3D-Seismik funktioniert. Und das fasst er euch hier jetzt noch einmal kurz zusammen.
Da fährt also ein Vibro-Truck durch die Stadt, hat also vorfestgelegte Messpunkte, setzt eine Platte ab und über dieser Platte schwingt ein Gewicht hoch und runter in einer gewissen Frequenz. Und je langsamer diese Frequenz ist, desto tiefer kann man gucken. Je höher die Frequenz ist, desto oberflächennah kriegt man ein Bild. Und es ist also nicht, dass da großartig hier Boden verdichtet wird mit ganz schwerem Gerät.
Ja, das heißt, eigentlich sind es Schallwellen, die in
den Boden kommen. Genau, es werden Schallwellen in den Boden entsendet. Die breiten sich dann natürlich im Untergrund aus und werden dann an Materialunterschieden reflektiert. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel Kalkstein-Sandstein-Wechsel und an diesem Materialunterschied bricht diese Welle. Und das so nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und dann steht an der anderen Ecke ein Geophon. Das sind diese kleinen gelben Sensoren, die wir hier in der Stadt verteilt haben. Die nehmen dann diese Schallwelle wieder auf.
So erklärte es Ingo Raufuß im Gespräch mit Marie hier bei Radio Frei. Das ganze Interview könnt ihr euch nachhören in der Mediathek unter radio-frei.de. Alles rund um die Messungen zur Geothermie in Erfurt, zu diesen gelben Bubbles, die Geophone heißen. Und die Messfahrzeuge, die Vibrotrucks, die sind in den nächsten Tagen vermehrt auch in der Erfurter Innenstadt zu sehen. Um ganz andere Klänge geht es gleich. Dann machen wir nämlich einen Schwenk hin zum Jazz und hören ein Interview und Veranstaltungshinweis für ein Konzert in der nächsten Woche. Bis dahin gibt's ganz ruhige Musik von Cat Frankie und ihrem Gesangsprojekt Bodies, 8 Frauen, 8 Stimmen. Hier der Song Joan Didion. Von Kid Frankie kommen wir jetzt zum Jazz. Heute am 30. April ist passenderweise auch Tag des Jazzes. Und wenn ich an Jazz denke und an Radio Frei, dann denke ich an Ulrich von unserer Jazz-Redaktion und der Sendung Frei Jazz. Und Ulrich wiederum hat sich neulich Christopher Forlini ins Studio eingeladen. Christopher Forlini arbeitet an der Universität Erfurt und er veranstaltet ein Konzert im Rahmen seiner Arbeit an der Uni. Das Konzert findet nächste Woche Dienstag statt um 19.30 Uhr im Café Nerli. Ein Jazzkonzert und es spielt das Baron Arnold Quartett. Die Überschrift zum Konzert lautet Back to the Roots. Eine Entdeckungsreise durch die afroamerikanische Musiktradition. Und damit gebe ich ab an Ulrich und an Christopher Forlini.
Ich begrüße Christopher Forlini hier bei uns im Studio. Christopher, du hast einen Konzerthinweis mitgebracht. Erzähl mal.
Genau. Ich unterrichte dieses Semester einen Kurs über Black History an der Universität Erfurt. Und ich immer bei meinen landeskundlichen Kursen möchte ich dann authentische Stimmen haben. Und ich habe jetzt dieses Mal jemanden mitgebracht, Baron Arnold. Und ein integraler Bestandteil des Kurses ist die schwarze oder die afroamerikanische ästhetische Tradition in den USA. Und natürlich am Beispiel der Musik. Und Baron wird dann bei mir am Montag, dem 4. Mai, unterrichten und er wird dann den Studierenden über die schwarze amerikanische Musiktradition, wie Jazz entstanden ist, die historischen und ästhetischen Anfänge des Jazz und worin sich die Jazzmusik sozusagen von anderen Musikgattungen unterscheidet, die meine Studenten sozusagen kennen oder sehr gut kennen.
Und darf ich mal einhaken, darf man da als interessierter Mensch in die Vorlesung dazukommen am 4. Mai?
Gerne, gerne. Das heißt, jemand kann mir eine E-Mail schreiben oder kann sich mit mir in Verbindung setzen und da haben wir auf jeden Fall Platz in diesem Kurs am Montag.
Okay.
Das ist von 16 bis 18 Uhr an der Universität Erfurt und wenn man mir eine E-Mail schreibt, das ist mein Name, Christopher Forlini und so mit PH und so Punkt Forlini, F-O-R L-I-N-I at uni-erfurt.de und genau, und es gibt da auch, glaube ich, meine E-Mail ist auf jeden Fall im Internet
genau,
zu finden.
Genau, also du bist findbar.
Genau.
Wenn es dann, und sei es über das Jazz Project Erfurt oder so, also das ist kein Ding.
Genau.
Und ansonsten einfach sich bei Radio Frei bei mir melden. Ich sage dann auch nochmal meine E-Mail-Adresse ulrich.freiatz@radio-frei.de und ich melde mich gleich mal an dafür.
Okay, super, danke.
Okay, aber wir wollten ja nicht zu weit abschweifen, das Konzert dann.
Genau, genau. Und dann am nächsten Tag wird das Baron Arnold Quartett ein Konzert spielen und das Konzert wird genau diese historischen und ästhetischen Anfänge des Jazz thematisieren. Und es ist eine Entdeckungsreise durch die afroamerikanische Musiktradition. Das heißt, es ist nicht nur Jazz, sondern auch mit Funk-Elementen, mit Soul-Elementen. Da wird, glaube ich, ein bisschen Latin gespielt. So. Das ist dann eine Spannbreite an der Jazz-Geschichte. Natürlich mit aus der Perspektive von Baron Arnold. Und Baron Arnold und der bringt seinen Schlagzeuger mit, Genius Wesley. Die beiden kommen aus der San Francisco Bay Area und da gibt es einen bestimmten Stil, so ja, einen bestimmten Schlagzeugstil aus der Bay Area. Es gibt eine bestimmte Herangehensweise an Jazzmusik und an Funkmusik, genau an diese afroamerikanische Tradition. Und ja, ich bin gespannt, was sie am 5. Mai zu bieten
genau,
haben.
Genau, erzähl nicht zu viel, weil wir haben ja noch einen O-Ton von Baron Arnold. Den spiele ich jetzt gleich mal rein. Da erzählt er nämlich so ein bisschen zu den Whatabouts von dem ganzen Konzert. Und mal gucken, ob das jetzt gleich klappt. Genau.
Taschen, ich bin Baron Arnold und ich habe das große Ehre, mein Quartett am 5. Mai im Café Nerli im Rahmen von Back to the Roots, eine Entdeckungsreise durch die afroamerikanische Musiktradition, präsentieren zu dürfen. Die Veranstaltung wird von der Universität Erfurt sowie der Kulturdirektion der Stadt Erfurt unterstützt und beginnt um 19.30 Uhr. Die Band besteht aus Sammy Lucas am Klavier und Keyboard, Charles Summons am Bass, Genius Wesley am Schlagzeug und natürlich mir an der Posaune. Wir werden eine Mischung aus alten Jazz-Songs, eigenen Kompositionen von mir und den anderen Bandmitgliedern spielen. Und natürlich lassen wir auch Raum für eigene spontane Stücke, die ihr vor Ort erleben müsst. Es freut uns riesig, euch dort zu sehen. Bis dann!
Okay, ich freue mich schon, spontane Stücke erleben zu müssen. Das freut genau, mich sehr. Genau. Und Bern hat ja praktisch alle Infos schon gegeben.
Genau, genau.
Es geht los um 19.30 Uhr im Café Nerli, am Dienstag dann den 5. Mai. Also praktisch einen Tag nach der Vorlesung.
Genau,
die dann
genau,
war. Genau.
Genau.
Und du hattest angefangen, noch ein bisschen was über Lee Genius Wesley. Also Genius ist ja jetzt schon ein Spitzname, den man sich wahrscheinlich nicht selbst geben würde. Vielleicht nur Donald Trump würde sich den geben oder so. Ich weiß es nicht. Genau. Warum hat er diesen Spitznamen?
Das ist ein absoluter Ausnahmekönner. Der wird einer der ganz großen Schlagzeuge in der Jazzgeschichte. Davon bin ich fest überzeugt. Und viele Leute sind auch davon überzeugt. Deswegen heißt der Genius. Der ist ungefähr Anfang 20, ob 2021. Und er ist Berufsmusiker seit dem 14. Lebensjahr. Das heißt, er hat dann die Schule abgebrochen. Und damals hat man gesagt, naja, das ist der prophezeite ihm eine große Jazzkarriere voraus. Und deswegen haben sie gesagt, naja, er hat andere Berufswege als natürlich über die Schule. Und er war Mitglied oder war Teil dieses Jazzprogramms in the San Francisco Bay Area in Oakland, Kalifornien. Und dort haben die beiden, so Baron Arnold und Genius Wesley, dort haben sich die beiden kennengelernt. Und Baron war sozusagen ein Mentor für Genius. Er ist eine Ecke älter, glaube ich, er ist 20 Jahre älter als Genius und war so ein Mentor von ihm und hat ihn ja auch ein bisschen begleitet damals durch das Programm. Und genau, und jetzt lebt er jetzt in Europa, Genius Wesley, und die beiden haben dann eine Möglichkeit, wieder ein Konzert zu spielen.
Ist schön, ja.
Und genau, gut. Die beiden freuen sich. Und das ist dann wirklich, ich meine, er spielt jetzt schon mit Anfang 20 mit den ganz Großen auf der Bühne.
Ja.
Und deswegen ist es denn, ihn können wir uns jetzt leisten. In 3, 4, 5 Jahren ist vielleicht nicht mehr
genau,
so möglich.
Genau, ja, ja. Charles Sammons ist dann am Bass dabei und dann ist noch, sage ich mal, das in Anführungsstrichlein Eigengewächs Sammy Lucas mit dabei, der super gute Keyboarder, Klavierspieler. Freue ich mich, den schon wieder mal zu hören dann. Und das ist auch, sag ich mal, immer eine gute Kombo, wenn Sammy Lucas dabei ist. Der ist sofort auf Augenhöhe mit allen, würde ich so wirklich jetzt einschätzen.
Genau.
Also ich bin wirklich großer Fan von ihm.
Genau, das ist denn... Es macht immer sehr Spaß, diese Ensembles zusammenzusetzen. Und ich wollte unbedingt Baron haben.
Ja.
Und Baron wollte unbedingt mit Genius spielen. Und Genius kenne ich schon. Ich habe ihn schon mehrfach gehört. Und Baron und Genius zusammen, die sind wirklich Feuer und Flamme. Die bringen wirklich den absolute volle Energie, Power.
Ja.
Und da musst du jemanden haben am Klavier, der genauso
da mit einsteigen kann und tatsächlich dann eine gute Interaktion loskriegt.
Genau. Ja.
Okay, super. Da haben wir ja alle, sag ich mal, Hinweise zum Konzert gegeben. Ich habe noch eine Musik rausgesucht, allerdings nicht von diesem Quartett. Das spielt wahrscheinlich zum ersten Mal in der Formation
genau.
Zusammen. Ich habe von Baron Arnold von der EP Lesson Learned den Titel Small Change. Ich würde mal sagen, das heißt wahrscheinlich Wechselgeld oder Kleingeld rausgesucht. Da spielt er mit 4 anderen Musikern zusammen. Und diesen Titel, den hören wir jetzt. Aber tschüss sagen vorher Ulrich und
Christopher Follini. Vielen, vielen Dank nochmal, Ulrich, für die Einladung in die Sendung. Und ja, ich freue mich auf den 5. Mai und ich würde gerne mal den einen oder anderen dort begrüßen.
Alles klar, gut, dann Musik ab. We'll be right back.
Jazzmusik als Einstimmung auf das Konzert nächste Woche. Am Dienstag um 19.30 Uhr das Baron Arnold Quartett spielt im Café Nerli, 19.30 Uhr unter dem Titel Back to the Roots. Eine Entdeckungsreise durch die afroamerikanische Musiktradition. Zuvor habt ihr ein Gespräch mit Ulrich gehört, nein, von Ulrich, mit Christopher Forlini von der Uni Erfurt, der diese Konzertveranstaltung mit organisiert. Und wie Forlini im Interview schon gesagt hat, am Montag gibt es einen Gastvortrag vom Musiker Baron Arnold, Montag 16 Uhr an der Uni Erfurt. Und wer teilnehmen möchte, möge sich anmelden bei christopher.forlini@unierfurt.de. Übrigens für das Konzert, der Eintritt kostet 8 Euro, wenn ihr Mitglied des Jazzclubs seid, und 11 Euro für alle anderen für das Konzert am Dienstagabend. Ihr seid hier bei Radio Frei gelandet im Unterdessen-Magazin, jeden Wochentag von 9 bis 11 Uhr hier im Programm. Wiederholt wird es am Abend von 18 bis 20 Uhr. Und wir werfen mal einen Blick in die Zeitung von heute, in die Thüringer Allgemeine, denn da ist angekündigt, dass Oberbürgermeister Andreas Horn 2 Dezernate neu ausschreibt. Länger stand das jetzt aus, haben viele Menschen darauf gewartet, dass diese Ausschreibung kommt. Nun ist sie da. 2 Dezernate werden ausgeschrieben. Einmal das Dezernat, das derzeit Matthias Bärwolfe von der Linken führt, noch bis Februar nächsten Jahres. Das Baudezernat, das wird neu ausgeschrieben. Da wird jemand gesucht als Beigeordneter für moderne Infrastruktur. Und das zweite Dezernat wird auch umbenannt, neu zugeschnitten. Hier wird ein Beigeordneter gesucht für soziales und gesellschaftliche Teilhabe. Dieses Sozialdezernat oder die Stelle als Beigeordneter wird ausgeschrieben, weil im letzten Jahr die Dezernatsleiterin Anke Hofmann-Domke von der Linken verstorben war. Ihre Nachfolgerin, ihr Nachfolger soll das Amt zum frühestmöglichen Zeitpunkt antreten, heißt es in der Ausschreibung von OB Andreas Horn. Die Bewerbungsfrist endet am 17. Juli und diese Dezernate werden geführt von Beigeordneten. Das ist ein politisches Amt und so ist es der Stadtrat, der die neuen Beigeordneten wählen wird am 16. September in geheimer Abstimmung im Stadtrat. Also zwei neue Dezernate wurden ausgeschrieben vom Oberbürgermeister Andreas Horn von der CDU, sind umbenannt und er hält sich auch noch offen, die Zuschnitte für das Dezernat noch zu verändern und damit auch die Zuständigkeit zu den einzelnen Bereichen. Weiter geht's mit neuer Musik. Habe ich gefunden bei Lin, der hier bei Radio Frei die Sendung Muckefuck moderiert, zusammen mit Susan. Er hört sich für Radio Frei durch neue Musik, hat dabei unter anderem einen Song von Christine Nichols gefunden, die ein neues Album veröffentlicht hat, ihr mittlerweile drittes Album. Der Song heißt Andere Frauen. Und danach hört ihr die Rubrik Zettelkasten.
Du bist 96,2.
Und wir schlagen nun ein Buch auf. Roman hat sich Reinhold ins Studio eingeladen.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinn. Die
dicke Dachs. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und im Zettelkasten besprechen wir wie immer auch Bücher. Deswegen heißt der Zettelkasten. Das war früher das Ding, was wir jetzt als digitale Datei kennen, wo man Bücher gefunden hat, wenn man in einer Bibliothek oder in einem Buchladen gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob digital gefunden oder einfach, was ich immer noch gerne mache, durch die Buchläden geschlendert, gestöbert und dann vielleicht was gefunden, hat heute Reino für uns. Hallo Reino.
Ich hoffe, ich habe sowas, ja. Ich muss allerdings gestehen, ich war mal eine ganze Zeit lang in einem Lesekreis, der geleitet wurde von einem Literaturprofessor aus Hildesheim.
Mein Gott. Mhm.
Und dieser Literaturprofessor hat uns allen immer empfohlen, wenn Sie ein Buch lesen, schreiben Sie sich das Wesentliche auf. Schreiben Sie sich auf, wer mit wem wie verwandt ist, welche Beziehungen zwischen den Hauptpersonen eines Buches bestehen und skizzieren Sie den ungefähren Inhalt. Das lohnt sich, weil man sich erstens besser daran erinnert, nachdem man es gelesen hat, wenn man während der Lektüre eine solche Notiz macht, und zweitens, weil man auch nach längerer Zeit auf einen solchen Zettelkasten zurückgreifen kann und dann sehr viel schneller wieder in einem solchen Buch drin ist. Das versäume ich beständig.
Da fallen mir auch sofort ein paar Bücher ein, wo ich sage, wenn ich da anfangen würde, irgendwelche Verbindungen versuchen aufzuschreiben, jedes Mal hin und her würde ich verrückt werden. Weil es gibt mittlerweile Bücher mit so vielen Nebensträngen, mit so vielen Personen, die irgendwo eine Rolle spielen, aber dann vielleicht doch nicht und hin und her. Und zum Schluss verliert sich das dann innerhalb von 1000 Seiten.
Ja, das sind dann schlechte Bücher, würde ich sagen. Wenn die einen Hauptstrang nicht deutlich werden lassen, dann finde ich es nicht so gut. Also es gibt Krimis, die leben davon, dass sie Nebenstränge verfolgen, einen Leser ablenken von dem, worum es eigentlich geht.
Ja.
Da ist das auch okay, aber normalerweise in Romanen finde ich das nicht so toll.
Mal sehen, ob das in deinem Buch gelungen ist diesmal, dem Autoren. Ist das ein Autor?
Der Autor ist Ian McEwan und das Buch heißt Was wir wissen können. Relativ neu erschienen im Jahre 2025. Ein Roman, der einen Eindruck erweckt, den man nachher tatsächlich erfüllt sieht. Und zwar geht es um Geschichte.
Okay.
Ein Roman, der geht im Wesentlichen um einen Sonettenkranz, also um einen Kranz von Sonettengedichten, die im Jahre 2014 angeblich mal verfasst worden sind von dem Autor Francis Blundy, der diesen Sonettenkranz zu Ehren seiner Frau Vivian, noch eine Vivian, zu deren Geburtstag verfasst hat. Angeblich, man weiß es nicht so ganz genau, denn dieser Sonettenkranz verschwindet.
Oh.
Aber die literarische Gesellschaft redet weiter darüber. Wir sind im Jahre 2014, noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Das ist die eine Zeitebene dieses Romans. Und die zweite Zeitebene ist ungefähr 100 Jahre später. Und in diesem 22. Jahrhundert sind wir dann ja, 2119 nämlich. Erstens hat sich die Welt total verändert, aber diese Weltveränderung spielt auch eine Rolle, aber keine ganz wesentliche Rolle. Und in diesem 22. Jahrhundert arbeitet ein Literaturwissenschaftler Thomas Metcalf. Er forscht über das frühe 21. Jahrhundert und stößt also auch immer wieder auf Erwähnungen dieses Sonettenkranzes und begibt sich auf die Suche nach diesem Sonettenkranz. Oh. Also forscht er dieser Familie nach, dem Leben dieser ganzen Personen, die damals gelebt haben, und versucht rauszukriegen, ob es diesen Sonettenkranz tatsächlich gegeben hat oder nicht. Und so bewegt sich dieser Roman, und das finde ich ganz fantastisch gemacht, zwischen diesen beiden Zeitebenen hin und her. Man hat also auf der Ebene des 21. Jahrhunderts eine Weiterentwicklung und auf der Ebene des 22. Jahrhunderts auch. Und diese beiden Zeitebenen bewegen sich beständig aufeinander zu. Ohne tatsächlich natürlich sich näher zu kommen, aber jedenfalls hat man als Leser den Eindruck, er erfährt immer mehr von der Geschichte dieses Dichters und seiner Frau und den ganzen Freunden, die da drumherum leben, und kommt auf diese Art und Weise auch dem eigentlichen Ereignis, nämlich dieser Geburtstagsfeier, immer näher. Und den Schluss kann ich natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall ist das ein Roman, der ist so unglaublich spannend geschrieben, finde ich jedenfalls, obwohl es überhaupt gar kein Krimi ist. Aber er ist so richtig spannend geschrieben. Kriegt der das nun raus, dieser Metcalf, oder kriegt er das nicht raus? Hat es diesen Sonettenkranz tatsächlich gegeben, oder ist der überhaupt nur in den Köpfen der Dichter damals entstanden? Und das finde ich faszinierend geschrieben.
Also was mich erstmal jetzt total, also was ich spannend finde, also was mich auch neugierig macht, ist erstmal, was will er damit? Also das Ding ist ja vom Prinzip her sehr interessant, ein Geschichtsroman in die Zukunft zu setzen, wo man in der Geschichte, nämlich in meiner Gegenwart,
genau,
herumkramt,
ja,
was man da rausholt, oder geht er auch eigentlich auf Literatur ein? Weil es geht ja um den Sonettenkranz, kann ja auch sein, dass er sagt, okay, unsere Literatur geht gerade einen Bach runter oder entwickelt sich dorthin.
Interessante Frage zu diesem Buch, deswegen, weil ich mir die selber noch gar nicht so beantwortet habe, aber ich würde sagen, es geht um die Geschichte der Personen, die im 21. Jahrhundert gelebt und gehandelt haben. Es geht ein wenig auch um die Geschichte des 22. Jahrhunderts, in dem dieser Literaturprofessor also auch mit seiner Frau darüber redet, und die beiden spielen also auch eine große Rolle. Wie gesagt, ein bisschen spielt auch die politische Entwicklung in der Zwischenzeit eine Rolle, weil da Kriege stattgefunden haben und Atomexplosionen, und die Welt ist eine total andere als heute. Und trotzdem versucht er eben, trotz dieser Veränderung vieles rauszukriegen, was man zunächst glaubt, überhaupt nicht rauskriegen zu können. Und dieser Weg, der also auch zu den Originalstädten, in denen die im 21. Jahrhundert gelebt haben, diese Freunde und diese Gruppe, geht auch dahin und dann wieder zurück. Und es geht eigentlich mehr um die Verhältnisse dieser Leute, die im 21. Jahrhundert da eine Rolle gespielt haben. Es ist also ein bunter Fächer von auch interessanten Verhältnissen zwischen den handelnden Personen, die also nichts offen lassen, was man sich so an Fantasie vorstellt, wie Dichter zusammenarbeiten und handeln können und was die für Hass- oder Gegnerschaftsgefühle haben und wie groß die Liebesbeziehungen sind. Und es ist also alles dabei, was eine Gesellschaft ausmacht im Kleinen.
Und interessant ist auch, also muss man, also ich frage mich die ganze Zeit, ist das die Vivian oder wer ist das auf der Säule? Also man muss sagen, es ist bei Diogenes erschienen, immer wunderschön, muss ich sagen, auf jeden Fall illustriert. Immer schön aufgemacht, schlicht und trotzdem toll. Und da sitzt ja eine Frau auf dem Turm, ne?
Da sitzt eine Frau auf dem Turm, und dieses Gemälde von einem, ich nehme an, chinesischen Maler, Jing Ziyong heißt der, trägt den Titel First Love.
Okay.
Und ist also ein relativ neues Gemälde von 2021. Und dieses Gemälde gibt, glaube ich, ziemlich gut wieder die Person, diese Vivian, die da eine Rolle spielt, in ihrem Verhältnis zu ihrer Umwelt.
Aha, das alles werden wir rauskriegen, ja, wenn wir dem Forschenden der Zukunft ins Heute folgen.
Ja, also ich kann das Buch wirklich dringend empfehlen. Dringend ist Quatsch. Ich kann es sehr empfehlen. Ich fühlte mich in vielem, was da im 22. Jahrhundert stattfand, an einen Roman von Aldous Huxley erinnert. Der heißt Eine Gesellschaft auf dem Lande. Einer seiner unbekannten Romane. Aber das ist so etwas Ähnliches, was aber da im 19. Jahrhundert spielt.
Wie erwähnt nochmal, es ist Ian McEwan.
Ian McEwan, Was wir wissen können, erschienen bei Diogenes. Ich kann auch mal gucken, wie dick ist der eigentlich? 460 Seiten.
Okay.
Kostet 28 Euro.
Prima. Und zur Not einfach immer mal warten, weil manchmal kriegt man die auch so 3 Stück für 12 und so.
Ja, ja, wenn die mal gebraucht sind, aber genau, sehr gut erhalten, lohnt sich.
Also von dir auf jeden Fall eine absolute
Empfehlung. Von mir eine Empfehlung, ja.
Und mal sehen, wann wir von dir das nächste Mal wieder was hören.
Ich bin auch gespannt.
Dankeschön, Reino.
Tschüss, Roman. Und
tschüss.
In der Rubrik Zettelkasten ging es heute um das Buch Was wir wissen können von Ian McEwan. Danke, Roman und Reino. Von den vielen großen Zetteln, sprich Buch, kommen wir gleich zu dem einsamen, geschriebenen, verlorenen und dann wiedergefundenen Zettel, zur Rubrik Einkaufszettel der Woche. Zuvor Musik von Eddie Vedder aus dem Soundtrack von Into the Wild hören wir No Ceiling. Einem kurzen Song kommen wir jetzt zu einer kurzen Rubrik hier bei Radio Frei. Der Einkaufszettel der Woche. Jemand hat einen Zettel geschrieben, ihn dann verloren oder weggeworfen und ich habe ihn gefunden. So auch diesen. Es ist ein weißer Zettel, auf dem tatsächlich auch oben drüber steht Einkaufszettel. Und zwar so vorgedruckt und darunter so Zeilen untereinander, dass man viele Dinge aufschreiben kann. Das hat auch jemand getan, hat sich einen blauen Kuli geschnappt und Folgendes geschrieben. Spülmaschinensalz. Backpapier. Dann ein Wort, das ich nicht lesen kann. Es beginnt mit W, dann kann ich 2 Buchstaben nicht lesen und es endet mit K-E. Vielleicht habt ihr eine Idee. Darunter weiter. Möhren. Wirsingkohl. Gemüsebrühe. Kasslerkotelett. Kaffeesahne. Brot. Brötchen. Butter. Sirup. Und darunter steht auch schon vorgedruckt, nicht vergessen, Rezept einlösen, denn dieser Einkaufszettel war ein Vordruck von einer Apotheke aus Stralsund. Der Einkaufszettel der Woche. Und das war auch die letzte inhaltliche Rubrik für dieses unterdessen Magazin am Donnerstag, am 30. April. Und zum Schluss der Sendung, da habe ich noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch. Denn es ist ja so viel los am Vorabend des 1. Mai, des Tags der Arbeit. Und auf den blicken wir dann auch noch am Schluss dieser Rubrik der Veranstaltungshinweise. Am 30. April, ja, da bereitet sich alles schon auf dem Domplatz vor. Ja, für diese Vorveranstaltung nenne ich sie jetzt mal. Erfurt feiert in den Mai rein. Da gibt es heute ab 16 Uhr den Maibaum, weil alles hinläuft auf die Walpurgisnacht heute Abend. Also ganz viel los ist auf dem Domplatz. Da wird in den Mai getanzt und dann fahren morgen auch wieder die Motorradfans aus. Also wundert euch nicht über lautes Geknatter ab morgen früh auf dem Domplatz Erfurt. Und morgen tagsüber gibt es dann dort ein Familiensport- und Fahrradfest unter dem Motto Fit in den Frühling. Musikalisch wird es aber auch in den nächsten Tagen. Zum Beispiel heute Abend am Donnerstag gibt es Tropical Limited Popmusik zu erleben im Kulturzentrum Engelsburg-Eburg Erfurt und auch dann dort anschließend den Tanz in den Mai. Morgen am 1. Mai, wie gesagt, die Feierei an der Franz-Mehlhose, 115 Jahre lang Franz-Mehlhose. Oder ihr geht in die Heiligenmühle, ab 10 Uhr wird dort das Maifest gefeiert und auch ein Hoffest dann in der Engelsburg. Nur einige von vielen Hinweisen. Und morgen am Freitag ist der 1. Mai der Tag der Arbeit und es gibt thüringenweit 17 Veranstaltungen mindestens vom Deutschen Gewerkschaftsbund, so hat er es angekündigt. Und ab 10 Uhr auf dem Erfurter Anger gibt es dann die Demonstration, die klassische Mai-Demonstration und anschließend auf dem Anger dann noch Veranstaltungen. Es gibt